HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Einen schönen Sonntag Ihnen. Unsere Themen heute: Jugend, Digitalisierung, Missbrauch. Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland beginnt heute in Würzburg und hat sich thematisch einiges vorgenommen. Späte Entschuldigung. Kanada übernimmt Verantwortung für die Zurückweisung jüdischer Flüchtlinge 1939. Orte jüdischen Lebens, eine interaktive Datenbank des Jüdischen Museums Berlin. Die Tutenfrau bringt Unglück, eine Ausstellung über Tod und Aberglauben in Kassel. Und heute ist der Martinstag, zu Ehren des Heiligen, der dem Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es deshalb um das Martinsprinzip: Teilen für mehr Gerechtigkeit. In Würzburg beginnt heute die Tagung der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Synode wird oft als Kirchenparlament bezeichnet. Die rund 120 Männer und Frauen vertreten die verschiedenen evangelischen Landeskirchen in Deutschland und diskutiert werden da die großen Themen, die alle Protestanten in Deutschland gemeinsam betreffen. Und da stehen diesmal durchaus große Fragen im Raum. Wie gelingt es den Kirchen, Jugendliche zu begeistern? Wie sollen sich die Kirchen zur wachsenden Digitalisierung verhalten? Und welche Konsequenzen müssen die evangelischen Kirchen aus den auch in ihren Reihen aufgetretenen Fällen von sexuellem Missbrauch ziehen?
Nach der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche wird der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm immer häufiger gefragt: Gibt es auch in der evangelischen Kirche einen Missbrauchsskandal?
Auch wenn wir als evangelische Kirche jetzt nochmal andere Kulturen haben als die katholische Kirche und man das nicht einfach alles gleichsetzen kann, ist es für uns Grund, in der Tat auch genau hinzuschauen und zu sehen, was gibt es in der evangelischen Kirche vielleicht auch an Mechanismen, die sowas befördern oder die jedenfalls nicht genug tun, um es zu verhindern. Und wenn es dann doch passiert, was müssen wir tun, um die Prozesse, die dann einsetzen, zu verbessern, um die Opfer zu schützen?
Vor der Synode wurde in allen 20 evangelischen Landeskirchen nachgefragt, wie viele Missbrauchsfälle gab es seit den 50er Jahren. Insgesamt wurde 479 Mal ein Antrag auf Anerkennung erlittenen Leids gestellt. Die meisten Fälle haben sich laut EKD zwischen 1950 und Ende der 70er Jahre vor allem im diakonischen Bereich ereignet. Die ehemalige Bundesfamilienministerin Christine Bergmann hält diese Zahl für nicht aussagekräftig.
Man kann ja eigentlich jetzt nicht einfach nur die bekannt gewordenen Fälle addieren und dann sagen, na so und so viel waren es und das ist ja gar nicht so viel, sondern man muss schon ein bisschen in die Tiefe gucken und auch versuchen zu erfahren, was ist denn insgesamt passiert in den Landeskirchen, um eben daraus auch Schlüsse ziehen zu können, wo sind die Risikofaktoren, wo müssen wir aufpassen.
Die Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, der Christine Bergmann angehört, empfiehlt auch der evangelischen Kirche, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben. Dazu müssten unabhängige Forscher Einblick in Akten und Archive bekommen. Außerdem solle die Kirche einen gezielten Aufruf an Betroffene starten. Ob es eine evangelische Missbrauchsstudie geben wird, das muss die EKD-Synode entscheiden. Die Vorsitzende des Kirchenparlaments, Irmgard Schwetzer, empfiehlt, nicht in allen Punkten der katholischen Linie zu folgen.
Zum Beispiel würden wir eine Aufarbeitung nur bei Pfarrerinnen und Pfarrern für nicht zielführend halten, sondern in die Aufarbeitung müssen alle bei der Kirche beschäftigten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen werden. Ich glaube, dass das schon einmal ein sehr grundlegender Unterschied ist.
Sicher ist, so Schwetzer, dass sich die Synode der Schuld stellen wird, die die evangelische Kirche in der Vergangenheit auf sich geladen habe. Es geht in Würzburg nicht nur um die Vergangenheit, auch um die Zukunft. Wie wird Kirche attraktiv für Jugendliche? Der Glaube junger Menschen ist ein Schwerpunktthema der Synode. Und das hänge eng zusammen mit einem weiteren Tagesordnungspunkt: Digitalisierung, sagt der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.
Die Leute, die heute 15, 16, 20, 25 sind, die sind völlig normal mit den Möglichkeiten des Internets schon aufgewachsen. Und für uns als Kirche ist es von zentraler Bedeutung, dass wir dort auch zu Hause sind, wo Menschen viel Zeit ihres Lebens verbringen. Und deswegen wollen wir auch eine Offensive in Richtung Digitalisierung der Kirche starten. Auch davon erwarte ich mir viel bei der EKD-Synode.
Der Ratsvorsitzende der EKD sucht einen Mittelweg. Die Kirche dürfe Digitalisierung nicht verteufeln, aber auch nicht euphorisch feiern. Die Kirche will sich nicht ins Netz zurückziehen, sondern die virtuelle und die echte Welt zusammenbringen.
Heute beginnt in Würzburg die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Welche Themen da auf der Tagesordnung stehen, erläuterte uns Tillmann Kleinjung. Der kanadische Premier Trudeau hat sich in dieser Woche entschuldigt. Er hat sich entschuldigt dafür, dass ein Schiff mit Flüchtlingen vor der Küste Kanadas abgewiesen wurde. Aber das war kein Fall der aktuellen Flüchtlingskrise. Das passierte im Jahr 1939. Damals fanden mehr als 900 Juden keine Zuflucht in Kanada. Viele von ihnen wurden später von den Nazis umgebracht.
Die Reise der Verdammten, so heißt der Film, der die Irrfahrt des Überseedampfers MS St. Louis von 1939 erzählt. Fort aus Nazi-Deutschland über den Atlantik Richtung der schon greifbar geglaubten Rettung. Ein Passagier, damals noch ein kleines Kind, erinnert sich später, er habe an eine Urlaubsfahrt in die Freiheit geglaubt. Doch es kommt ganz anders. Mit 907 jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland an Bord steuert das Schiff im Mai 1939 Kuba an, dann die Vereinigten Staaten, schließlich Kanada. Überall aber heißt es, nein, nicht willkommen.
As far as Jews were concerned, none. It's too many.
Kanadas aggressive, antisemitische Antwort auf die Frage, wie viele Juden das Land während der Nazi-Verfolgung denn aufnehmen wolle, lautet damals, none is too many, keiner ist schon zu viel. Daran hat jetzt Kanadas Premier Justin Trudeau erinnert.
Today I rise in this House of Commons.
Heute stehe ich vor diesem Unterhaus, um eine lang überfällige Entschuldigung auszusprechen an die jüdischen Flüchtlinge, die Kanada abgewiesen hat. Wir entschuldigen uns auch bei all jenen, die den Preis für unser Nichtstun bezahlt haben, die wir zu dem Horror der Todeslager verdammt haben. Kanada hat diese Entschuldigung bereits vor einem halben Jahr angekündigt. Nun kommt sie, kurz vor dem 80. Jahrestag der Pogromnacht in Deutschland. Sie kommt inmitten der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, wie das die Vereinten Nationen beschreiben, und inmitten eines auch in den USA wieder aufflammenden Antisemitismus, was zuletzt der brutale Anschlag auf die Synagoge von Pittsburgh bewiesen hat. 17% aller Hassverbrechen in Kanada richteten sich gegen Juden, sagt Trudeau. Holocaust-Leugner und Hakenkreuz-Schmierereien bewiesen, der Antisemitismus sei immer noch da.
Antisemitism is still far too present.
Kuba, die USA, schließlich Kanada. Überall abgewiesen kehrt die St. Louis nach Europa zurück, geht in Antwerpen vor Anker. Die Flüchtlinge verteilen sich auf Frankreich, Belgien, die Niederlande. Historiker haben ihre Spuren verfolgt. Danach ermordeten die Nazis 254 von ihnen während des Holocausts.
It was hearts that were unreachable.
Die Herzen der Kanadier seien damals verschlossen gewesen, sagt nun der konservative Oppositionsführer Andrew Scheer. Es ist keine Schande, schändliche Taten einzuräumen. Eine echte Schande wäre es, sie zu vergessen und nicht von ihnen zu lernen. Premier Trudeau beschreibt ein anderes, ein gewandeltes Kanada. Ein Land, zu dem die Juden wie überhaupt alle Einwanderer einen enormen Beitrag leisteten. Sein Schwur, der Schwur seines ganzen Landes, nie wieder.
But today, Canadians pledge, now and forever, never again.
Der kanadische Premier Trudeau hat in dieser Woche eine Bitte um Entschuldigung ausgesprochen für die Abweisung von mehr als 900 jüdischen Flüchtlingen im Jahr 1939. So etwas solle nie wieder passieren, hat er versprochen. Unser Korrespondent Kai Clement berichtete. Am Freitag wurde an vielen Orten in Deutschland an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert, an die Überfälle auf Synagogen und Geschäfte von Juden, an den Beginn der systematischen Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis. Heute, 80 Jahre danach, gibt es wieder jüdisches Leben in Deutschland und das Jüdische Museum in Berlin hat in einer interaktiven Datenbank im Internet Orte jüdischen Lebens von früher und von heute sichtbar gemacht. Thomas Klatt berichtet.
Jewish Places ist ein Ort zum Entdecken, zum Vernetzen und vor allem zum Mitmachen. Werden Sie Teil der Community. Erzählen Sie uns Geschichten von jüdischen Orten aus Ihrer Umgebung. Teilen Sie Texte, Fotos und Videos auf Jewish Places. Es gibt noch viel zu entdecken.
Schon der Eingangstrailer fordert zum Mitmachen auf. Jewish Places will nach dem Wikipedia-Prinzip ständig wachsen und besser werden. Das erhofft sich zumindest die Programmdirektorin im Jüdischen Museum Berlin, Leontine Meyer van Mensch.
Was wir gerne wollen, gerade als jüdisches Museum, ist, dass wir all diese Initiativen versuchen zusammenzubringen und gemeinsam mit unseren Partnern diese interaktive Karte sichtbar machen.
Jewish Places hat 4 Kategorien. Jüdische Personen, Orte und Einrichtungen. Viertens interaktive Spaziergänge. Projektleiterin Barbara Thiele erklärt, wie das genau funktioniert.
Ich würde jetzt mal anfangen und auf meine Heimatstadt Nürnberg suchen. Wir haben zum Beispiel den Maccabi-Verein in Nürnberg, der auch noch aktuell genutzt wird. Die Judengasse in Nürnberg, die alte Mikwe in der Königstraße in Nürnberg, verschiedene Synagogen, war auch ein schönes Beispiel, die Velocipedfabrik in Nürnberg, die die berühmten Herkules-Fahrräder hergestellt hat, die ja fast jeder kennt, aber nur wenige wissen, dass auch diese Firma von einem jüdischen Geschäftsmann gegründet wurde und dann enteignet wurde. Und so kann man sich durch die Karte klicken.
Nach 1933 waren Juden im Nationalsozialismus gezwungen, ihre deutsche Heimat zu verlassen. Daher ist bei Jewish Places die Weltkarte eingeblendet. Kaum ein Land, in das deutsche Juden nicht flüchten mussten. Zurück in Deutschland kann man auf der Webseite auch interaktive Spaziergänge unternehmen. Zum Start der Webseite wurden 7 Stadtspaziergänge erstellt. 100 sollen es noch werden. Auch die 8500 Einzeleinträge sollen erst ein Anfang sein. Die Autorin und Publizistin Gunda Trepp hat in Oldenburg einen Schülerworkshop mitgeleitet. Ergebnis der Heimatgeschichtsforschung: 15 neue Einträge bei Jewish Places.
Das war eine Klasse der Fachoberschule. Die hatten alle kaum mit Juden Berührung gehabt. Die hatten mit Juden keine Berührung gehabt bisher. Und die haben wirklich ihre jüdische Stadt entdeckt. Die haben sich selbst die Themen gewählt. Eine Gruppe hat die Geschäfte entdeckt, die arisiert worden waren. Der Junge hat bei der Präsentation gesagt, zur Gruppe, zur versammelten Gruppe, also es waren mehrere Klassen bei der Präsentation: Leute, ihr habt ja keine Ahnung, was es in unserer Stadt alles gibt. Es gab eine Gruppe, die ist in die Synagoge reingegangen, hat zum ersten Mal einen Toraschrein gesehen, hat zum ersten Mal einen Rabbiner, in diesem Fall eine Rabbinerin gesehen, mit ihr gesprochen, hat gesehen, dass das Judentum nicht nur das ist, was sie leider immer noch oft in den Medien sehen, nämlich alte Männer mit schwarzen Hüten, sondern eine junge, hübsche Frau, die Späße macht, die ihnen aus der Tora vorsingt.
Jeder kann Einträge machen oder Fehler melden. Eine Kommentarfunktion, wie etwa bei Zeitungsartikeln, gibt es nicht.
HR Info. Himmel und Erde.
Tutenfru, die Totenfrau, so heißt der Titel einer neuen Ausstellung im Kasseler Sepulkralmuseum zum Thema Aberglaube und Tod. Eine Ausstellung, die zeigt, dass manchmal auch der christliche Glaube und der Aberglaube gar nicht so weit auseinander liegen. Michael Hollenbach hat sich die Ausstellung für uns angeschaut.
Wenn Sie einen Kauz hören oder eine Eule, dass die einen bestimmten Ruflaut haben, das hat man häufig als Kuwit, Kuwit gehört und hat das aber häufig gedeutet als komm mit, komm mit. Und darin hat man eben eine Aufforderung gesehen, mitzukommen, um dann dem Tod übergeben zu werden.
Die Kuratorin Ulrike Neurath steht im ersten Raum der Ausstellung, der vermeintliche Vorboten des Todes präsentiert, wie zum Beispiel eine schwarze Katze.
Die ist verschrien, dass sie Unglück bringt, insbesondere wenn sie von links nach rechts schreitet.
Auch die Ringeltaube stand unter Verdacht.
Beim Ruf der Ringeltaube haben in einigen Regionen die Menschen dort hineininterpretiert, sie ruft Tutenfru, Tutenfru. Und das wurde in Zusammenhang gebracht mit der Totenfrau. Und das bedeutete, dass entweder bald eine Frau starb oder dass die Totenfrau bald kommt.
Eine Totenfrau war, bevor es professionelle Bestatter gab, dafür zuständig, die Leichen zu waschen und für die Beerdigung herzurichten. Gerade beim Thema Tod blüht die Fantasie und der Aberglaube, erläutert Ulrike Neurath.
Aberglaube ist immer im Grunde ein verkehrtes Ursache-Folge-Konstrukt. Man hat irgendwelche Dinge beobachtet oder irgendwelche Dinge erlebt und hat die aber im Grunde auf eine falsche Ursache zurückgeführt. Und so hat man dem Aberglauben natürlich weiter Tür und Tor auch geöffnet.
Auch der christliche Glaube vermischte sich oft mit dem Aberglauben. Ulrike Neurath zeigt auf eine sogenannte arme Seelentafel aus dem 19. Jahrhundert.
Hier sind die armen Seelen, wie sie im Fegefeuer schmoren, abgebildet. Um die armen Seelen ranken sich eben auch allerlei abergläubische Überlieferungen. Und es heißt eben unter anderem, dass die Seelen nach dem Tod umhergingen und dass sie eben durch die Luft gleiten, so lange, bis die Angehörigen durch Gebete und gute Taten für die armen Seelen die Gnade Gottes erlangt hätten.
Ein weiteres Beispiel für die Grauzone zwischen Glaube und Aberglaube: sogenannte Schluckbildchen, Briefmarken groß, mit Heiligendarstellungen oder Gebetsversen versehen, wurden sie an berühmten Wallfahrtsorten verkauft. Heruntergeschluckt und einverleibt sollten die Esszettel einen davor bewahren, dass das Totenglöckchen zu früh erklingt.
Der römische Soldat teilt seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. Das ist so eine Urszene für christliches Handeln. Heute, am 11. November, am Martinstag, erinnern die christlichen Kirchen daran. In zahllosen Martinszügen wird dieses Beispiel des Teilens immer wieder neu inszeniert. Inwieweit hilft dieses Martinsprinzip, das Teilen, dazu, dass mehr Gerechtigkeit in die Welt kommt? Das ist unser Sonntagsthema heute, ein Beitrag zur ARD-Themenwoche Gerechtigkeit. Und manchmal sind es ja die kleinen, die unscheinbaren Dinge, die das Leben lebenswerter machen und die die Welt verändern können. Das kann schon bei der Tasse Kaffee anfangen.
Gediegen gemütliche Atmosphäre im traditionsreichen Café Vetter in der Marburger Oberstadt. Unter Kronleuchtern und Spitzengardinen kann ich hier ganz leicht mit anderen Menschen teilen. Und zwar mit einem aufgeschobenen Kaffee. Den bestelle ich beim Kellner.
Was darf sein?
Ich hätte gern einen Kaffee und ich würde gern einen aufschieben lassen. Wie geht das?
Sehr gerne. Da bezahlen Sie zwei Kaffee, bekommen einen und der Nächste, der dann kommt und kein Geld zur Verfügung hat, kann dann Kaffee kostenlos bekommen.
Die Idee stammt eigentlich aus Neapel. Dort ist nach dem Zweiten Weltkrieg der Café Sospeso entstanden, um Bedürftigen etwas Gutes zu tun. Bis heute ist der Brauch dort beliebt, besonders um die Weihnachtszeit. Auch in anderen Ländern gibt es immer mehr Cafés und Verkaufsstände, die unter dem englischen Namen Suspended Coffee auf den Zug aufgesprungen sind. Das Café Vetter in Marburg war in Deutschland das erste. Inhaber Axel Vetter gefällt an dem simplen Konzept.
Ja, die Idee, auf kleinem Dienstweg sozusagen anderen Menschen zu helfen. Ja, zu sagen, ich ermögliche denen auch mal was, was sie sich vielleicht sonst nicht leisten können oder wollen. Die Bereitschaft bei den Leuten ist eigentlich da, das zu machen. Das ist anonymes Helfen, schnell, unkompliziert.
Im Eingangsbereich des Lokals hängt ein Schild, das die Aktion erklärt. Eine Kundin hat es beim Reinkommen zwar gar nicht bemerkt. Als ich ihr die Idee erkläre, sagt sie aber:
Ich finde es ganz toll und ich finde es eine super Sache und da mache ich auch gerne mit. Aber ich finde, das sollte irgendwie so öffentlich gemacht werden, dass die Leute, die den Kaffee sich potenziell nicht leisten können, das auch wissen, dass sie ihn bekommen könnten.
Diese Schwierigkeit sieht auch Axel Vetter. Er stellt fest, viele seiner Kunden würden zwar gerne anderen einen Kaffee oder ein Stück Kuchen spendieren, aber leider würden gar nicht so viele Menschen dieses Angebot dann auch annehmen. Derzeit habe er eine ganze Liste aufgeschobener Kaffeetassen neben der Kasse liegen. Dabei könne den Suspended Coffee grundsätzlich jeder in Anspruch nehmen, der gerade etwas knapp bei Kasse ist.
Wir prüfen das ja nicht nach. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, zeigen Sie mal Ihr Geldbeutel oder so, keine Ahnung, sondern jemand, der sagt, wenn er nicht gerade eine Rolex am Arm hat, sagen wir mal so lapidar, dann bekommt er das auch. Ne? Können auch Obdachlose sein.
Der Kaffeeinhaber wünscht sich, dass noch mehr Bedürftige auf die Einladung zum Kaffeetrinken aufmerksam werden und sie annehmen. Er betont, der Kaffee könne auch gerne mitgenommen werden. Aber zum Teilen gehören eben immer zwei. Einer, der was ausgibt und einer, der sich einladen lässt.
Kaffee Sospresso, Suspended Coffee, der aufgeschobene Kaffee. Eine kleine Geste des Teilens, ein Zeichen für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Unsere Reporterin Rebecca Diekmann hat es in Marburg ausprobiert. Teilen für mehr Gerechtigkeit, unser Sonntagsthema heute. Am Martinstag. Teilen ist ja eine ganz alltägliche Sache. Wir teilen zum Beispiel die Tafel Schokolade, vielleicht auch das Büro. Und bei immer mehr Menschen ist es auch das Auto. Oft genug sind es eben materielle Dinge, die wir teilen, aber auch unsere Freude oder unseren Schmerz, unsere Aufmerksamkeit oder unsere Zeit. Teilen gehört zum Leben, macht es vielleicht sogar erst richtig lebenswert und kann die Welt verändern. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit der psychologischen Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand aus Wiesbaden gesprochen.
Frau Hillenbrand, haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, dass diese Martinsgeschichte mit dieser Szene mit dem geteilten Mantel seit anderthalb Jahrtausenden immer und immer wieder weitererzählt wird und einfach auch bis heute den Kindern vorgespielt wird bei den Martinszügen?
Dieses Teilen, das ist schon was ganz Wichtiges. Wir leben ja in Gemeinschaften. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir können allein nicht überleben. Wir sind immer Teil einer Gemeinschaft und auf die Gemeinschaft angewiesen. Und da bilden sich auch so soziale Normen. Das heißt, wir haben Regeln in unserer Gemeinschaft, wie wir zusammenleben und überleben können. Und dieses, dass man auch etwas beiträgt zur Gemeinschaft, ist so ein ganz wichtiger Teil, wie wir unser Überleben als menschliche Gemeinschaft sichern. Und damit erinnern wir uns auch mit solchen Volksweisheiten.
Mhm. Schauen wir mal ganz genau hin, Frau Hillenbrand. Martin hat Mitleid mit dem Bettler und er teilt, aber er denkt ja auch an sich, denn er gibt ja nicht den ganzen Mantel.
Das finde ich ganz wunderbar, weil gerade auch in der Beratung, in der Therapie habe ich oft mit Leuten zu tun, die das sehr gut verinnerlicht haben, anderen zu helfen und zu geben und die sich manchmal darüber auch ein bisschen vergessen. Und auf Dauer geht das nicht. Wir können nur wirklich unsere Kraft bewahren und dadurch auch Gutes für andere tun, wenn wir dabei immer auch auf uns selber achten, wenn wir sozusagen einen halben Mantel auch behalten.
Das ist ja ganz interessant, dass da Nächstenliebe und Selbstliebe im Grunde Hand in Hand gehen sollten, sagen Sie. Gibt es denn dann so reine Nächstenliebe überhaupt?
Das wird diskutiert und erforscht, also in dem Gebiet der Sozialpsychologie, die sich viel so mit menschlichen Beziehungen beschäftigt. Da ist das noch nicht endgültig geklärt. Man versucht immer wieder zu schauen, gibt es denn wirklich ein altruistisches Motiv? Denn wenn wir geben, hat das für uns selber auch ganz viel positive Effekte. Es hebt unseren Selbstwert, es reduziert auch ein schlechtes Gefühl, weil wir können das gar nicht gut ertragen, andere leiden zu sehen. Zwischen Mitgefühl und Mitleid, je nach Stärke, wie arg uns das selber zu schaffen macht, das wollen wir weghaben. Dazu teilt man auch und gibt was. Und wir geben und teilen auch in der Hoffnung, dass wenn wir mal was brauchen, dass wir dann auch auf diese Gemeinschaft eben zählen können. Das nennt man das Gesetz der Reziprozität, ja, dass wir ein bisschen auch drauf vertrauen, gibst du mir, gebe ich dir.
Mhm. Das heißt also, teilen, das tut uns selber gut und ist für das soziale Dasein für uns irgendwie was ganz Essentielles, was ganz Wesentliches. Aber es gibt ja doch auch Unterschiede. Es gibt Menschen, mit denen teile ich gerne, das kommt von Herzen, und es gibt andere, da fällt es mir schwerer. Haben Sie eine Erklärung, wieso das eigentlich der Fall ist?
Da weiß man eine ganze Menge drüber. Ein ganz entscheidender Punkt ist, wie verbunden wir uns mit dem fühlen, der die Hilfe braucht. Ist der zum Beispiel von derselben Nationalität oder vom selben Alter oder aus derselben Gemeinde? Also je ähnlicher jemand ist oder je verbunden wir bei uns dem fühlen, kommt er aus der Familie, umso eher geben wir und helfen wir. Und ein zweiter Aspekt ist auch, möchten wir dem gefallen, möchten wir Anerkennung von dem bekommen, auch dann sind wir ihr bereit zu geben. Und ein weiterer wäre, was nehmen wir als Ursache seines Leids an? Also nehmen wir an, dass es ein Schicksalsschlag war, es ist eine Naturkatastrophe, dann sind wir gerne bereit zu geben. Wenn wir denken, na, das hat er ja selber verschuldet, das hätte er wissen können, dann helfen wir nicht so gerne.
Mhm. Warum mögen wir es eigentlich nicht, Frau Hillenbrand, wenn Menschen so gar nichts mitteilen von sich, also wenn die wirklich vernagelt sind, verschlossen sind? Das ist doch auch eine tiefgehende, fast schon Kränkung in Zusammenhängen, oder?
Genau, also wenn wir das von eben nochmal aufgreifen, dass auch da dieses Gegenseitige eine große Rolle spielt. Einmal, man möchte auch, dass die anderen einem vertrauen und man möchte so ein Gleichgewicht haben. Wir wollen nicht gerne im Ungleichgewicht sein. Man möchte auch dem anderen nichts schuldig bleiben. Also wenn der zwar ganz gut zuhört, aber einem auch nicht die Möglichkeit gibt, dass man auch selber mal vielleicht da sein kann, dann hat man auch das Gefühl, so ein bisschen im Hintertreffen zu sein. Also einmal die Sorge, was macht der mit der Information, die ich ihm gegeben habe, aber auch so ein bisschen die Sorge, bin ich dem jetzt was schuldig?
Also die Geschichte mit dem Teilen, die führt doch ziemlich so in die Mitte unseres sozialen Zusammenlebens. Haben Sie, Frau Hillenbrand, für uns vielleicht noch eine Anregung, wie man so diese Haltung des Teilens auch vielleicht im Alltag ein bisschen ja kultivieren kann oder sowas?
Ich denke, dass das wirklich zum gesunden Erleben und zur Zufriedenheit ganz viel beitragen kann, wenn man das übt und wenn man das so als kleine Übung auch wirklich einbaut, immer wieder auch zu gucken, was kann ich beitragen, was kann ich geben. Dabei natürlich nicht sich verausgaben. Es geht nicht darum, das letzte Hemd zu geben, sondern eben nur den halben Mantel, weil ich verstanden habe, dass ich verbunden bin mit den anderen Menschen. Deshalb bin ich gerne bereit, auch was reinzugeben. Und das fühlt sich dann auch richtig gut an und kann zu mir selbst, zu einem zufriedeneren Leben verhelfen.
Das Martins Prinzip Teilen für mehr Gerechtigkeit. Darüber sprach mein Kollege Klaus Hofmeister mit Andrea Hillenbrand. Sie ist psychologische Psychotherapeutin aus Wiesbaden. Das Martins Prinzip Teilen für mehr Gerechtigkeit. Das war unser Sonntagsthema heute in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Beiträge und Gespräche können Sie noch einmal nachhören. Den Himmel und Erde Podcast, den finden Sie bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und über weitere Themen und Projekte der HR Kirchenredaktion im Radio und im HR Fernsehen informiert Sie regelmäßig unser Newsletter. Den sollten Sie sich bestellen auf der Seite religion.hr.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.